NDR 90,3 Podcast. Abendjournal Spezial. NDR 90,3. Abendjournal Spezial.
Ein Bett, ein Schrank, Tisch und Stuhl und vielleicht ein Sessel. Mehr passt in die 8 Quadratmeter großen Zimmer des ledigen Heims Rehhoffstraße nicht rein. Heute im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3 lernen Sie das über 100 Jahre alte Seemannsheim in der Neustadt kennen. Seine besondere Architektur und seine eigenwilligen Bewohner. 70 Männer leben hier, Seeleute, Monteure, Studenten. Warum sie gerne hier wohnen und dafür gekämpft haben, bleiben zu dürfen, das erzählen sie in der folgenden Stunde. Mein Name ist Ruth Assayer.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Etwa 70 Männer leben im ledigen Heim in der Neustadt. Die meisten sind über 50 Jahre alt. Auch eine Handvoll junger Studenten und Azubis gibt es hier. Doch viele Bewohner sind Rentner, die früher zur See gefahren sind oder im Hafen gearbeitet haben. Wer hier in der Rehhoffstraße einmal ein Zimmer gemietet hat, bleibt Jahrzehnte. Zum Beispiel Rudi Thies.
Also als ich hier eingezogen bin, hatte ich eigentlich Glück. Ich war Student, aber noch nicht volljährig. Und das war die Bedingung. Damals war die Volljährigkeit 21 Jahre. Und der Verwalter hat gesagt, naja, das machen wir, das kriege ich hin. Also man hat 5 an einer Hand gerade sein lassen. Hier wohnten zu meiner Zeit, als ich eingezogen bin, Polizeischüler, Seefahrtstudenten, Studenten überhaupt. Normale Arbeitnehmer, wenn schon, dann ganz wenige. Und der damalige Verwalter hat damals immer darauf geachtet, dass es etwas solider zugeht. Und es gab hier nie Krach.
Das war 1967, vor 50 Jahren. Rudi Thies studierte damals Medizin. Er ging in die Forschung, fuhr zur See, arbeitete im Krankenhaus, gründete eine Familie. Dann verlor er seine Frau und zog seine Tochter allein auf. Ein bewegtes Leben. Doch eine Konstante gab es. Auch wenn der Arzt mit seiner Familie in einer ganz normalen Wohnung lebte, das 8-Quadratmeter-Zimmer in der Rehhoffstraße hat er immer behalten.
Damit ich was in der Hinterhand habe und nicht erpressbar bin. So. Und da habe ich gesagt, du kannst deine Arbeit verlieren, dann hast du immer den Punkt, dass du nicht obdachlos wirst. Verstehen Sie? Das war meine eigene Versicherung.
Sie sind eigen, die Männer von der Rehhoffstraße. Individualisten mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Doch eines haben sie gemeinsam. Sie sind weit rumgekommen, haben als Seeleute und Monteure überall auf der Welt gearbeitet. Und das sehr hart. Nicht wenige haben Familien gegründet. Auch Eddie. Er kommt von den Philippinen, fuhr als Matrose und Koch 20 Jahre lang zur See. Für die Familie ging er an Land und arbeitet seit 1999 als Koch bei Gruner und Jahr. Das Verlagsgebäude liegt nur einen Katzensprung vom ledigen Heim entfernt. Da ist es praktisch, dass Eddie das kleine Zimmer aus seiner Seefahrerzeit noch hat.
Ich habe einen festen Job. Ich kann auch in Pinneberg wohnen. Das ist kein Problem. Wir haben eine Eigentumswohnung da. So. Aber ich mag lieber hier wohnen. Weil wahrscheinlich bin ich zu See gefahren.
Die Familie lebt in der Pinneberger Eigentumswohnung. Doch Eddie zieht es zu Wasser und Schiffen.
Ich möchte gerne ein Hafenbewohner sein. So, Hafen ist da. So, ich fühle mich wieder als Seemann. So, weil das ist in meinem Blut, glaube ich. Mag gerne hier. Für mich ist das wie ein Schiff. Wie ein Schiff. Kleine Kabine. Wenn ich meine Ruhe, ist wie ein Schiff. Keine Familie da. Keine Frau da.
Eine Umgebung, in der man sich gegenseitig respektiert, vielleicht mal hilft, aber vor allem in Ruhe lässt. Das ist auch für Hans Beckmann wichtig. Der gelernte Kaufmann und Zimmermann wohnt seit 1980 hier. 25 Jahre war er auf Montage unterwegs, in New Orleans, in Sao Paulo, auch in arabischen Ländern. Seit 10 Jahren ist er in Rente. Er mag die Neustadt.
Die Gegend, der Hafen. Man hat alles vor der Nase. Hier zentraler können Sie nicht wohnen als hier. Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Und ich habe lieber ein paar Mark mehr in der Tasche. Was soll ich mit einer großen Wohnung? Muss ich auch mehr sauber machen und was nicht alles. Und ich habe ein Haus verkauft vorher. Also da kenne ich was von. Das muss man nicht unbedingt haben.
Nicht jeder bewohnt gleich ein ganzes Haus. Doch im Durchschnitt lebt der Deutsche auf gut 40 Quadratmetern. Sich freiwillig auf 8 Quadratmeter zu beschränken, ist ungewöhnlich.
Na ja, man kann sich schon was Besseres vorstellen. Aber wenn ich jetzt bedenke, dass ich 600-700 Mark mehr Miete bezahlen sollte oder Euro, das rechnet sich nicht, das passt nicht. Das sieht ja auch so aus in der Politik. Da werden dann Beispiele gegeben, die Mieten sind nicht so teuer. Da fragt man Altmieter, so wie uns, die 30 Jahre da wohnen. Die haben natürlich ganz andere Mietverträge. Wenn sie heute losgehen, suchen sich eine neue Wohnung. Unter 800 gibt das nichts. Selbst eine Zimmerwohnung nicht. Das ist ja die Wahrheit.
Hans Beckmann hat sich mit seinem kleinen Zimmer arrangiert und mag die Gegend. Doch den Trubel der zahlreichen Veranstaltungen hier mag er nicht.
Und ewig sind die irgendwelche Straßen gesperrt, Hubschrauber hier rum. Im Grunde ist das eine Frechheit, weil sie ja auch sagen, die Politiker, sie wollen auch, dass in der Innenstadt gewohnt wird. Ja, und das ist nicht gut. Das ist das Einzige, was hier zu bemängeln ist.
Am Stadtrand will keiner der Männer wohnen. Besonders diejenigen, die wenig Geld haben, wissen die Lage zu schätzen.
Die Nähe zum Hafen, die Nähe zur City, zur Kultur auch. Ich bin jemand, der Kultur interessiert ist. Man kann von hier aus alles machen. Also es ist sehr zentral, dass hier in Ledigenheim Kultur gefördert wird durch die Lesung und so weiter, fördert das selbst auch. Also die Lage ist schon sensationell.
Michael Schmidt lebt von Hartz IV, muss also sehr knapp kalkulieren. Früher wohnte der Rechtsanwalt allein auf 80 Quadratmetern. Heute sind es 8.
Man kann nicht so tun, als wenn man jetzt eine eigene Wohnung hätte, wo man abschließt und man kriegt gar nichts mit. Das ist natürlich Quatsch. Also dazu ist es dann doch zu hellhörig und wenn der ein oder andere ein Problem hat, kriegt man das auch mit. Das muss man abkönnen. Das heißt, es gibt eine innere Abgrenzung und dann sicherlich auch eine äußere. Aber wenn man das nicht hat, dann ist es natürlich schwierig, mit vielen Leuten auf engem Raum zusammenzuwohnen.
Michael Schmidt hatte eine eigene Kanzlei. Durch einen Burnout und die Finanzkrise verlor er sein gesamtes Vermögen und landete schließlich auf der Straße.
Man lernt sich sehr zu bescheiden. Wenn man Glück hat, wird man demütig. Man sieht, dass es anderen sehr viel schlechter geht. Und man sieht, dass man da auch wieder rauskommen kann. Und da ist das Ledigenheim für mich der erste Schritt.
Vor 3 Jahren zog er ins Ledigenheim. Hier ist er nicht allein und doch für sich, kann überlegen, was er wirklich braucht und eine neue berufliche Perspektive entwickeln.
Ich kümmere mich darum, dass ich kulturell nicht völlig vor die Hunde gehe, dass ich selber fotografiere oder mal oder ich schreibe. Und ich habe Freunde außerhalb, das ist natürlich auch ein Plus, sag ich mal. Also Leute, die normale Wohnungen haben und normal leben. Und bin aber auch froh, wenn ich wieder herkommen kann und habe dann meine Tür, die ich zuziehen kann.
Die Frage ist, womit füllt man sein Leben und seine Wohnung? Wer eine so existenzielle Krise erfahren hat wie der ehemals selbstständige Rechtsanwalt, denkt darüber anders als jemand, der die Normalität von Beruf, Familie, Freundschaft für eine Selbstverständlichkeit hält. Als Michael Schmidt auf der Straße lebte, hätte er jedes Angebot, in eine Wohnung zu ziehen, abgelehnt.
Ich hätte das Gefühl gehabt, es wäre Makulatur gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich brauche das, dass ich irgendwie erst zu mir kommen, um zu neuen Zielen zu finden. Eine Wohnung hätte das nicht besser gemacht, als im Grunde auf engem Raum sich erstmal zu besinnen. Also eine Wohnung hätte mir nichts gegeben. Dazu hatte ich schon zu viel verloren. Also nur eine Wohnung, was hätte ich damit anfangen sollen?
Eine sehr gemischte Männergesellschaft ist das, die hier zusammenlebt. Es gibt verschiedene Nationalitäten, auch einige wenige Geflüchtete. Etwa die Hälfte der Bewohner ist auf staatliche Unterstützung angewiesen. Dass es das Ledigenheim so überhaupt noch gibt, dafür haben die Männer und eine Gruppe junger Leute jahrelang gekämpft. Die beiden Hauptakteure stellen wir gleich vor, hier im Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Das Ledigenheim in der Neustadt hat eine über 100-jährige Geschichte. Als es 1912 gebaut wurde, sollte es alleinstehenden Seeleuten und Hafenarbeitern eine preisgünstige und gut gestaltete Unterkunft bieten. Es bildet die Spitze eines Wohnblocks aus rotem Klinker, der an die Rehhoffstraße, den Herrengraben und die Passmannstraße grenzt.
Alle kommen hierher und die Menschen denken immer, die denken, wir sind Sozialarbeiter. Und die denken, das ist ein soziales Projekt. Und die denken, das sind Menschen, die hier wohnen, die sozial bedürftig sind. Aber für uns stellt sich das ganz anders dar. Ich möchte die Menschen nicht als Klienten sehen, sondern einfach als Gegenüber und dass man sich offen begegnet und guckt, wie man sich gegenseitig weiterhelfen kann. Und das kann sehr vielseitig sein.
Antje Block ist Industriedesignerin und leitet zusammen mit Jade Jacobs die Stiftung Roos, die seit kurzem Eigentümerin des Ledigenheims ist. Auch Jade Jacobs ist nicht Sozialarbeiter, sondern hat Physik, Philosophie und Kommunikationsdesign studiert.
Das Ledigenheim ist auch kein betreutes Wohnen, sondern hier leben ganz viele ehemalige Facharbeiter im Ruhestand. aber natürlich auch Leute, die im Moment arbeitslos sind, Studenten und Auszubildende, die vielleicht nicht so viel Geld haben und auch der ein oder der andere ehemalige Obdachlose. Und die fügen sich zur Gesamtgesellschaft zusammen.
Der Bauverein zu Hamburg war 1912 Bauherr und lange Zeit auch Eigentümer des ledigen Heims. Ursprünglich eine Genossenschaft, wurde er schon 1903 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, allerdings mit einem gemeinnützigen Auftrag. Dennoch wurde das Ledigenheim insbesondere in den letzten drei Jahrzehnten zum Spekulationsobjekt. Antje Block und Jade Jacobs haben die Stiftung Roos gegründet, um die ursprüngliche Idee des Ledigenheims wiederzubeleben.
Also es ist nicht so, dass wir eine schwerwiegende Lebensentscheidung an einem Punkt getroffen haben und dann unser Leben umgestellt haben, sondern wir haben sukzessive, Schritt für Schritt kleine Veränderungen vorgenommen. Unseren Beruf haben wir mittlerweile weit hinter uns gelassen, beziehungsweise unseren Beruf transformiert und sind jetzt mitten in einem Riesenprojekt und haben noch einen weiten Weg vor uns.
Die Stiftung Roos hat das Ledigenheim dieses Jahr von einem dänischen Investor, einem Rentenfonds, gekauft. Im Februar war die Schlüsselübergabe. Bis dahin waren Antje Block und Jade Jacobs in der Rehhoffstraße einfach nur Nachbarn gewesen. Im Parterre des Ledigenheims hatten sie 2008 zusammen mit ehemaligen Kommilitonen sehr günstige Arbeitsräume gemietet.
Das waren ganz dunkle Räume, die waren dunkelbraun gestrichen. Man roch noch den Muff von Jahrzehnten Kneipe, die da drin war. Und das hat alles total runtergekommen.
Die Männer im Haus haben wir kennengelernt eigentlich unmittelbar beim Einzug. Die haben uns schon beim Renovieren geholfen und uns mit unserem ersten Möbeljahr ausgestattet hier. Und das war eigentlich sehr nett. Und diese Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, die uns entgegengekommen ist, das war wirklich auch motivierend für die ganze spätere Beziehung von uns zu den Männern.
Die jungen Leute begannen, die Geschichte des Hauses zu entdecken und die Bedeutung seiner besonderen Gestaltung.
Wir sind in die Bibliotheken gegangen, in die Archive, haben geguckt, haben mit den Menschen gesprochen, haben Interviews geführt. Und dann haben wir so peu à peu uns erstmal ein Bild gemacht, so kartografiert, wo sind wir hier eigentlich, womit haben wir es zu tun.
Mit zunehmendem Wissen begeisterten sie sich für die Idee des Ledigenheims und seiner Architektur. Sie organisierten kulturelle Veranstaltungen und eine Ausstellung, die das Haus öffentlich bekannt machten. Doch gleichzeitig verschärfte sich die Situation. Der dänische Investor wollte in dem Block, zu dem das Ledigenheim gehört, Eigentumswohnungen einbauen. Das lehnte der Bezirk ab, weil in der südlichen Neustadt schon seit 1995 die soziale Erhaltungsverordnung gilt, die das verbietet. Zusätzlich stellte die Kulturbehörde das Gebäude 2012 unter Denkmalschutz. Doch die Männer im Haus waren verunsichert. Einige zogen aus.
In Hamburg gibt es ein Wohnungsproblem und ein ganz starker Druck lastet auf Leuten, die wenig Geld haben. Das heißt, naturgemäß, wenn ein Ledigenheim Zimmer anbietet, zu 250 Euro im Monat, all inclusive, dann stürzt sich da alles drauf, was in Not ist. Und diese Zimmer wurden an jeden, der kam, vermietet.
Gab es früher Verwalter, die das Haus und seine Bewohner genau kannten, wurde jetzt wahllos jeder reingelassen, der wollte oder musste. Es kam zu Konflikten zwischen alten und neuen Mietern.
Immer mehr Probleme entstanden im Haus, es gab Aggressionen im Haus, Gewalttaten im Haus und die Diskrepanz zwischen dem, was wir eigentlich entdeckt hatten, nämlich ein tolles Wohnkonzept und eine tolle Hausgemeinschaft, verschlimmerte sich einfach.
Die Situation erschien aussichtslos, doch eine einfache Entscheidung brachte die Wendung. Jade Jacobs rief in Kopenhagen an.
Und dann nahm der plötzlich ab. Ich war baff. Wir sind wirklich die Knie weich geworden. Plötzlich hebt da der Chef dieser Investmentfirma ab und spricht mit mir ganz normal, sagt, ja, wir kommen nach Hamburg immer mal wieder, wir können uns doch mal treffen und darüber sprechen. Ich war wirklich baff.
Man traf sich und kam ins Gespräch. Der Chef des dänischen Rentenfonds erkannte, dass das Ledigenheim nicht die passende Immobilie für ihn ist.
Die Lösung sah in dem Moment erstmal so aus, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, einen anderen Eigentümer für das Haus zu finden. Wollte aber, dass wir dann auch vor Ort hier die Verantwortung für die Situation übernehmen, was für uns ein sehr schwerwiegender Schritt war. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir das versuchen werden.
Der Investor bezahlte eine halbe Sozialarbeiterstelle, um die Situation im Haus zu verbessern und die Leute, die fehl am Platz waren, woanders unterzubringen. Antje Block und Jade Jacobs begannen, sich kompetente Berater und Unterstützer zu organisieren.
Und da haben wir so drei Tage lang zusammengesessen und haben wirklich angefangen, in unserem intimsten Freundeskreis Telefonbücher durchzublättern und alles in eine Excel-Tabelle zu packen. Da haben wir drei Tage lang gesessen und haben ungefähr die ersten 1500 Kontakte gesammelt.
Mittlerweile sind es 3000 Unterstützer, die den beiden geholfen haben, ihr Projekt umzusetzen. Stiftungen, Behörden, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, soziale Organisationen, Kirchenleute, Politiker, Architekten, Denkmalpfleger, Schriftsteller, Künstler, Journalisten und Privatpersonen.
Wir haben einfach gedacht, wenn wir uns für dieses Thema so begeistern, dann muss es auch andere Menschen geben, die sich dafür begeistern können. Und alleine durch diesen Prozess haben wir ganz viele tolle Leute kennengelernt und wirklich auch unglaublich viele Unterstützung bekommen.
Was manchen irritiert, niemand hat dabei Geld verdient, denn das musste ja erst gesammelt werden. Antje Block und Jade Jakobs ist es extrem wichtig, dass das Liedigenheim ein gemeinnütziges Projekt bleibt.
Es gab schon am Anfang insbesondere viel Misstrauen, was uns entgegengebracht wurde und auch einfach viele Menschen, die sich das nicht vorstellen konnten, die uns vielleicht auch unterstützt haben, aber einfach nicht dran geglaubt haben, dass das überhaupt klappen kann. Auch in der Nachbarschaft oder auch im Haus gab es Leute, die gesagt haben, gut, Menschen sind ihnen grundsätzlich suspekt, damit wollen sie nichts zu tun haben mit dem spinnerten Zeug. Aber wir haben halt trotzdem einfach immer weitergemacht.
Mit Erfolg. Es kamen Spenden und die beiden gründeten 2013 die Stiftung Roos. Die konnte dann einen Kredit nehmen und schließlich Anfang 2017 das Haus in der Rehhoffstraße für 2,1 Millionen Euro dem Rentenfonds in Kopenhagen abkaufen. Der hatte ihnen mehrmals die Frist für das Vorkaufsrecht verlängert, ohne dabei den Preis zu erhöhen. Die beiden haben viele Vorbehalte aus dem Weg geräumt und Menschen überzeugt. Trotzdem übersehen viele immer noch, dass das Liedigenheim ein kulturelles Projekt ist.
Wir hatten, als wir angefangen haben, Spenden zu sammeln, richtige Schwierigkeiten, auch das begreiflich zu machen, weil viele von außen das erstmal als reines soziales Projekt gesehen haben. Wir haben immer versucht, das aber mitzutransportieren, dass es hier auch eine kulturelle Dimension hat, dass es ein Denkmal ist und dass das auch mit zu dem sozialen Gedanken gehört.
Dass es 1913 im Liedigenheim eine Bibliothek und einen Lesesaal gab, ist keine Kleinigkeit. Bücher waren teuer. Einfachen Leuten Zugang zu Bildung und einen würdigen Lebensstandard zu ermöglichen, war das Ziel. Genau das vermittelt die Architektur des Gebäudes. Dazu gleich mehr, hier im Abendjournal Spezial bei NDR 90,3. Die Rehhoffstraße liegt in der südlichen Neustadt, ganz nah am Hafen. Es gibt sie erst seit gut 100 Jahren, als hier die verwinkelten Gängeviertel abgerissen wurden und der Bauverein zu Hamburg stattdessen Wohnblöcke mit preisgünstigen Kleinwohnungen baute.
Man muss sich vorstellen, zur Erbauungszeit des Liedigenheimes war die letzte große Cholera-Epidemie noch nicht mal 20 Jahre her. Und jetzt rappelt sich die Stadt auf, die Stadt der Pfeffersäcke, und macht nicht nur aus den Elendsquartieren neue, großzügige, gut belichtete Wohnungen, sondern schafft auch mehrere soziale Einrichtungen. Und das Liedigenheim ist eins davon.
Der Architekt Alk Arvid Friedrichsen hat sich intensiv mit dem Liedigenheim beschäftigt. Sobald die Eigentümerin, die Stiftung Roos, genug Spenden gesammelt hat, will der versierte Denkmalpfleger es restaurieren.
Das ist in der Tat der Fall, dass man versucht hat, hier die Reformideen, also Licht und Luft, aber auch Bildung und Kunst den Menschen nahezubringen, baulich einfach ihren Niederschlag gefunden haben. Und das ist die Kernidee, die mich auch beim Liedigenheim begeistert hat. Es ist einfach für den alleinstehenden Menschen eine Institution geschaffen worden, die durchaus mit einer gewissen Gediegenheit, ohne zu protzen, das wäre ja auch nicht hamburgisch, aber mit einer Gediegenheit zeigt, dass das ein Platz ist, wo diese Menschen auf Augenhöhe untergebracht werden.
Das Liedigenheim ist Teil eines Baublocks, der an die Straßen Rehhoffstraße, Herrengraben und Passmannstraße grenzt. Seine roten Klinkerfassaden sind mit dekorativen Gesimsen und Portalen aus hellem Werkkunststein gegliedert.
Jetzt stehen wir genau an der Ecke Rehhoffstraße und Herrengraben und schauen auf die Spitze des Liedigenheimes. Wenn Sie mal nach rechts rüber gucken, dann haben wir dort ein Haus, ein Wohnblock der gleichen Bauzeit, aber der hat noch sein Mansarddach. Und wenn wir jetzt aufs Liedigenheim gucken, dann sieht man plötzlich, es hat so ein ganz niedriges Walmdach. Das hat natürlich seine Geschichte. Im Krieg ist das Dach, der alte Dachstuhl, abgebrannt. Und daraufhin hat man das Ganze mit Sparmitteln wieder aufgebaut. Der Giebel, der gerade Giebel, der dort saß, wo heute ein Walmdach ist, ging also noch mal mehr als 2 Stockwerke höher und war richtig aufragend im Straßenbild zu sehen. Das ist also wirklich ein bauliches Statement gewesen, was hier an dieser markanten Kreuzung zu sehen war. Und heute duckt sich das Gebäude weg. Das wird gar nicht mehr wahrgenommen, hat gar kein Selbstbewusstsein mehr. Und im Grunde geht es um dieses Selbstbewusstsein. Das darf das Haus wieder haben und das soll es wieder haben.
Auch einfache Arbeiter und Seeleute haben ein Recht auf gute Gestaltung. Das war die Idee der Reformarchitektur. Die erlebt man, wenn man das Gebäude betritt.
Ja, die Haustür ist zwar nicht mehr original, aber schon der Windfang zeigt seine Originalzeit anhand der keramischen Oberfläche, die mit einer besonderen Glasur und mit geprägten Bandstreifen ornamentiert ist. Von dem Rest der ursprünglichen Bemalung der Decke sehen wir im Moment nichts. Aber diese Keramik gibt uns schon eine Idee, was wir hier mit ein bisschen Kratzen wieder zum Vorschein bringen können.
An der Pförtnerloge vorbei geht es ins Treppenhaus.
Das ist der eigentliche Knotenpunkt. Das ist eigentlich das Herz des alten Ledigenheims. Von hier aus ging man nicht nur von draußen nach drinnen, sondern das war der Hauptzugang zum alten Gemeinschaftsraum. Und das Ganze war ausgestattet mit einer großen Bank, die hier noch stand. Es war Schablonenmalerei an den Wänden. Es war ein mehrfarbiger Terrazzofries auf dem Boden.
Der Zugang zum Gemeinschaftsraum wurde aus Brandschutzgründen zugemauert. Glücklicherweise ist die geschwungene Treppe mit dem geschmiedeten Jugendstilgeländer noch erhalten.
Ist das nicht eine Pracht? Und nicht nur das Geländer. Gucken Sie mal den Mahagoni-Handlauf, wie der geformt ist. Ich möchte nicht wissen, was das ein Aufwand wäre, sowas heute wiederherzustellen.
Restauratoren haben an den Wänden gekratzt und die alten Farbschichten zutage befördert. Sie zeigen dekorative Bordüren, ein Rankenband, das entlang der Stufen nach oben führte.
Was wir natürlich machen müssen, wir sind 2017 und nicht mehr 1913, wir brauchen einen Fahrstuhl. Aber wie integrieren wir den jetzt so, dass er das Ambiente, was wir wieder hervorkitzeln wollen, nicht zerstört und trotzdem gut funktioniert? Da unten, wo es zum Keller heruntergeht, war ursprünglich eine Holztür mit Glasscheiben drin, schön versprost. Und direkt dahinter werden wir den Aufzug setzen, der von dort jedes Stockwerk auch anfährt. Das heißt, er sitzt zentral und trotzdem wird es so aussehen wie damals.
Im Treppenhaus sind noch einige Originalfenster mit farbiger Verglasung erhalten. Auf jeder Etage gehen jeweils zwei Flure mit den Zimmern ab.
Es ist so, dass dieser an sich lange Flur nicht nur durch die Lichter in den Türen, die Gläser in den Türen Licht bekommt, sondern es war immer so, dass wenn man einen Flur betrat, kriegte er sofort am Anfang Licht durch zwei Fenster von der Seite. Und dann am Ende wurde noch extra ein Zimmer immer ausgespart, bei jedem Flur immer ein Zimmer, obwohl es auch damals schon ökonomische Zwänge gab, um an dieser Stelle auch hinten noch einmal Licht in den Flur zu holen. Es ging ja eben nicht darum, jedes letzte bisschen rauszuholen. Es ging daran, einen würdigen Lebensraum zu schaffen. Und ich glaube, das ist hier gelungen.
Die Flure sind nicht nur hell, sie sind auch breit, leicht geschwungen und haben einen dreifarbigen Terrazzoboden.
Hier spricht die Kaisertreue Deutschlands, der schwarze Rand, dann ein kleiner Marmorstreifen zur Trennung, dann kommt ein roter Streifen und zum Schluss nochmal wieder ein Weißgrau im Innenbereich. Das kennen wir alle von der Fürst-Pückler-Torte noch.
Heute sind die Türen braun lackiert. Doch ursprünglich war das Holz von Fenstern wie Türen durch eine spezielle Pinseltechnik auf Eiche getrimmt.
Wenn Sie das sehen, hat das wirklich eine Gediegenheit. Es hat wirklich einen ganz besonderen Wert. Es hat wirklich etwas, wo man davor stehen bleibt und denkt, ach wie schön. Und dann denkt man, ach was, ist ja gar nicht echt. Ja. Während so ein brauner Ölanstrich denkt man, warum dieser Farbton jetzt hier?
In einem der Badezimmer haben die Restauratoren ein Wandbild entdeckt.
Beim Abkratzen der Wandflächen tauchte plötzlich eine Dreimastbarke wieder auf. Wir haben sie noch nicht ganz freigelegt, aber sie ist schon so, dass man Lust bekommt, hier zu gucken, was damals noch mehr an Gestaltungswillen Früchte getragen hat. Man merkt wirklich, hier ist mit Liebe in die Ausstattung gegangen worden und wir wollen versuchen, das auch mit Liebe wieder freizulegen.
Doch das wird nicht immer ganz einfach. Es gibt an einigen Stellen Risse im Terrazzoboden, da muss man an die Eisenträger ran.
Die Träger haben angefangen zu arbeiten, da gab es erst kleine Risse, dann wurde gewischt, dann kam Wasser dazu und der Rost trieb eben einfach die großen Risse immer weiter. Das trägt alles noch. Aber das sind alles Sachen, wo man Zentimeter für Zentimeter freilegen muss, entrosten muss, schützen muss und den Terrazzo passend wieder einbauen muss.
Eine große Hilfe bei der Restaurierung sind die historischen Schwarz-Weiß-Fotos, die zeigen, wie das Haus 1913 ursprünglich ausgesehen hat. Sie hängen eine Tür weiter im ehemaligen Gemeinschaftsraum. Um ihn zu betreten, muss Alk Arvid Friedrichsen erstmal auf die Straße. Wie der Gemeinschaftsraum aussieht und was dort heute passiert, das erfahren Sie gleich. Sie hören das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Der große Gemeinschaftsraum des Ledigenheims diente ursprünglich als Speise- und Lesesaal und war direkt mit dem Treppenhaus verbunden. Heute betritt man ihn von der Rehhoffstraße aus. Hier war lange eine Kneipe, die Wände sind vom Tabakqualm braun. Alles wirkt heruntergekommen, ganz im Kontrast zu dem, was man auf den historischen Schwarz-Weiß-Fotos sieht. Der Architekt Alk Arvid Friedrichsen beschreibt die alte Pracht des Saals.
Linolboden, dann sehr viel Holzausstattung, eingebaute Bänke, Trennwände im Raum, ein umlaufendes Panel, was zum Teil aus Linkruster bestand, also so einer geprägten Tapete und in einer Eichenrahmung. Dann relativ aufwendig gearbeitete Leuchten, wird schwierig, solche wieder zu beschaffen. Mobiliar, was genau passend zur Einrichtung ist, das alles zusammen gibt einem so eine Idee, wonach wir eigentlich suchen.
Die Restauratoren haben an einigen Wandflächen verschiedene alte Tapetenschichten freigelegt. Das Ganze erinnert an eine archäologische Grabungsstätte. Von den zwei Säulen im Saal hat nur noch eine, ein halbes Kapitell. Darüber ist der Architekt sehr froh.
Und dieses halbe Kapitell gibt Gott sei Dank gute Stuckateure in dieser Stadt, werden wir abformen. Und das ist ohne großen Aufwand wieder so zu komplettieren. Es geht im Grunde danach zu suchen, wo haben wir diese Kleinigkeiten und einen möglichst ökonomischen Weg zu finden, wie wir sie hochwertig reproduzieren.
Es wird noch eine Weile dauern, bis dieser Raum wieder gut gestaltet ist. Doch schon jetzt finden hier regelmäßig Veranstaltungen statt. Seit etwa 5 Jahren organisiert der Verein ROS Lesungen, Vorträge und kleine Aufführungen. Namhafte Hamburger Autoren wie Tina Übel, Regula Fenske und Alexander Porsch unterstützen das Projekt und spenden Honorar und Eintrittsgelder. Einmal im Monat gibt es ein Nachbarschaftsessen, das nennt sich Focusin. Dieser Titel ist eine Mischung aus dem deutschen Wort Volksküche und dem französischen Wort Cuisine für Küche.
Ich koche jetzt hier die Beilage für die Fokü heute, das ist der Basmati-Reis. Und da habe ich jetzt gerade Salz schon fast vergessen und das muss jetzt hier noch schnell rein. So.
Petra Vogt wohnt in der Rehhoffstraße direkt gegenüber. Sie bereitet zusammen mit Friedrich Erbacher in der Küche des Gemeinschaftsraums das Essen vor.
Ich koche hier in 2 Töpfen das Sini con Carne. Quatsch. Das Chili Sin Carne, genau. Ich bin tatsächlich gewissermaßen Nachbar, allerdings von über der Michelwiese aus dem Portugiesenviertel. Ich finde es immer ganz nett, mich hier ein bisschen zu beteiligen. Also Hamburg ist ja so groß und da finde ich es schön, wenn man sozusagen in unmittelbarer Nähe von der Wohnung auch einen Anschluss findet.
An der Spüle steht ein junger Mann, wäscht Töpfe ab und putzt das Gemüse. Die beiden Hobbyköche schmecken ab.
Man muss erst noch gewürzt werden und wir versuchen gerade rauszufinden, vor allen Dingen, wie viel Salz noch rein muss. Aber ich glaube, ich würde erst mal Gewürz reinmachen.
Ein bisschen Salz kann man schon reinmachen. Und Zucker am besten auch.
Zucker?
Das machen die Inder. Wir machen immer Salz und Zucker rein.
So. An den gedeckten Tischen sitzen schon ein paar Leute. Einer kommt aus Winterhude, ein anderer aus Eilbeck. Die meisten jedoch sind Nachbarn, die schon lange hier wohnen. Eine junge Frau ist erst im Januar in die Neustadt gezogen.
Ich bin heute Abend hier, weil ich über meinen Mitbewohner erfahren habe von diesem Projekt und heute jetzt mal kennenlernen wollte.
Und dann ist es auch schön, die Leute hier zu treffen. Und das ist ja auf Spendenbasis. Das heißt, man kommt hierher, man isst, man gibt einfach seinen Obolus und trifft hier nette Leute. Ne?
Immer wieder geht die Tür auf. Es wird langsam voll. Man trinkt schon mal einen Wein und kommt ins Gespräch.
Ich habe eine Werkstatt hier und arbeite hier als Künstler und mache hier auch einen Musikkreis. Da kommen Leute, das ist alles kostenlos, auch der Eintritt. Die kommen und können ihre eigenen Lieder vorstellen oder Lieder, die sie lieben. Und es ist jedes Mal sehr gemütlich und sehr nett.
Doch es sind nicht nur Nachbarn und Hamburger hier.
Wir kommen aus Hannover. Meine Schwester wohnt gegenüber und wir sind häufiger mal hier zum Essen am Mittwochnachmittag. Beziehungsweise an diesem Focusin-Tag. Also ich bin Fan dieser Einrichtung und Fan dieses Projektes sozusagen. Durch die Nähe gegenüber haben wir das beobachtet und den Erhalt dieses Gebäudes hier zu fördern, ja, das finde ich einfach eine tolle Idee. Und hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das klappt und wenn ich das richtig verstanden habe, hat es jetzt geklappt.
An einem Tisch sitzt eine Geburtstagsgesellschaft. An diesem Abend sind 2 Männer aus dem ledigen Heim gekommen. Einer bleibt nur kurz. Manchmal sind es mehr, manchmal ist keiner da. Bis auf Peter Börsch, der hilft immer.
Als ehrenamtlicher Helfer, wie wir alle eigentlich. Jeden Monat einmal hier oder wenn irgendwelche Veranstaltungen sind und da fehlen ein paar Leute oder so, dann gebe ich hier die Getränke aus. Oder wenn irgendwas anliegt allgemein, auch jetzt hier im Verein.
Einige Männer engagieren sich für den Verein, der hier die Kulturveranstaltungen und andere Aktivitäten organisiert. Andere interessieren sich wenig für das, was im Gemeinschaftsraum passiert. Zum Beispiel Hans Beckmann.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich halte von Gemeinschaftsräumen überhaupt nichts. Grundsätzlich nicht. Ich lese gerne und viel. Dann habe ich gerne die Füße hoch, vielleicht ein Glas Rotwein dabei und kann das in Ruhe lesen, was ich möchte. Jetzt stellen Sie sich vor, Gemeinschaftsraum, da sind die am Sappeln da und dann vielleicht die Bücher hier unten ausstellen und meine Bücher daraus.
Rudi Thies pflichtet ihm bei.
Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich mit anderen Leuten dauernd zu unterhalten. Das brauche ich nicht. Was meinen Sie, was für ein kreatives Innen- und Eigenleben ich habe? Also da muss ich mich nicht noch unterhalten.
Von der ehemals gediegenen Einrichtung des Gemeinschaftsraums ist nichts übrig geblieben. Auf den alten Fotos sieht man, dass er nicht wie heute ein großer offener Saal war, sondern dass es abgetrennte Bereiche gab. Zusammen mit Jade Jacobs und anderen arbeitet Antje Block daran, das Ledigenheim nicht nur als Denkmal, sondern auch als Treffpunkt in der Neustadt zu erhalten.
Wenn man sich die alten Bilder anschaut vom Ledigenheim, sieht man, dass es hier einen Mittagstisch gab, es gab einen Eckladen, hier waren Menschen, hier sind immer wieder neue Leute hingekommen, es war also auch ein Ort, wo sich Menschen begegnet sind. Und das ist was, was wir für die Zukunft uns vorgenommen haben, diesen Geist auch wieder zu beleben. Durch auch Kultur, es gab hier früher einen Speise- und Lesesaal, durch Veranstaltungen und hier auch verschiedene Menschen zusammenzubringen.
Das Ledigenheim war einmal eine typische Einrichtung für ein Hafenarbeiterviertel. Doch die Neustadt hat sich verändert. Wie sieht sie heute aus und wer wohnt dort? Dazu gleich mehr. Wenn man sich auf die Michelwiese stellt, bekommt man einen ganz guten Eindruck vom Charakter der südlichen Neustadt. Rund um die Kirche St. Michaelis sieht man Touristenbusse und Andenkenläden. Am gegenüberliegenden Ende das Verlagsgebäude von Gruner und Jahr. Daneben steht ein modernes Boardinghaus für gut bezahlte Arbeitsnomaden. An den skandinavischen Seemannskirchen vorbei blickt man ins gründerzeitliche Portugiesenviertel, das für seine Kneipen bekannt ist. Rundherum gibt es die typischen 60er-Jahre-Mietshäuser aus rotem Klinker, wie am Venusberg. Der Soziologe Bernd Jacobs hat untersucht, wer in diesen unterschiedlichen Häusern lebt.
Es ist eine recht bunte Mischung. Wir haben im Grunde genommen im Gesamtgebiet einen Hamburger Durchschnitt vertreten hier. Von, ich sag mal, ganz arm bis ganz reich, von bildungsfern bis zum Professor oder wie auch immer. Wir haben genossenschaftliche Wohnungsbestände, da wohnen keine reichen Leute, aber eine solide Mieterschaft. Wir haben einzelne Einrichtungen, die sehr exklusiv sind, auch einzelne Wohnobjekte, die sehr exklusiv sind.
Sozialwohnungen gibt es in der südlichen Neustadt nur noch ganz wenige. Bernd Jacobs untersucht alle paar Jahre im staatlichen Auftrag, wie sich der Stadtteil entwickelt und ob die sogenannte soziale Erhaltungsverordnung weiter bestehen muss. Die gilt hier seit über 20 Jahren. Sie verhindert zwar keine steigenden Mieten, aber sie verbietet die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen.
Das hat hier seit 1995 überhaupt nicht stattgefunden. Keine einzige Umwandlung. In anderen Stadtteilen sind es zig oder sogar hunderte Wohnungen pro Jahr gewesen. Das hält zum einen bestimmte Interessenten fern, die unbedingt Eigentum haben wollen. Es hält vor allen Dingen aber auch Investoren fern, die mit der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen Geld verdienen.
Diese soziale Erhaltungsverordnung hat im letzten Moment auch den Umbau des Ledigenheims und der benachbarten Kleinwohnungen gestoppt. Das hätte auf einen Schlag die gesamte Nachbarschaft zerstört.
Da gibt es Netze, soziale Kontakte. Das sind zum Teil Leute, die seit Kriegsende oder noch länger hier wohnen. Es sind zum Teil dann auch die Kinder, die das Glück hatten, in der Umgebung noch wieder eine Wohnung zu finden. Die haben ihre sozialen Netze, die machen ihre gemeinsamen Dinge hier. Das funktioniert alles, das ist das eine. Und das andere ist, dass so eine gemischte, bunte Struktur vergleichsweise tolerant ist. Wenn man das mal mit so einem eher monostrukturierten Mittelschichtwohngebiet weiter draußen in der Stadt vergleicht, dann wäre so ein Gebiet nicht so leicht in der Lage, so eine Einrichtung wie so ein Männerwohnheim zu verkraften.
Die Neustadt gilt als das, was Immobilienhändler und Makler als attraktiv und urban bezeichnen. Das historische Hafenflair lässt sich lukrativ verkaufen. So lange, bis die Menschen, die es verkörpern, sich nicht mehr leisten können, hier zu leben, wie die Seeleute und Hafenarbeiter im Ledigenheim. Fast wären sie vertrieben worden. Freiwillig und geräuschlos hätten sie ihr Zuhause wohl nicht geräumt. Doch zum Glück dürfen die Männer da bleiben, wo sie hingehören. Und ein gutes, traditionelles Haus hat wieder eine neue Zukunft. Das war das Abendjournal-Spezial bei NDR 90,3. Mein Name ist Ruth Assayer und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.